NDR Info. Forum am Sonntag.
Sophia Katz und Manuel Dingemann zeigen mir auf dem Laptop einen Film. Die Hoppereiter, zwei Personen mit einem Mofa, verteilen Getränke bei den Harley Days.
Sehr gute Musikauswahl.
Dankeschön.
Den Film haben Manuel und Sophia gemeinsam gedreht und geschnitten für das Apfelsaft-Startup ihrer Mitbewohnerin Natalie. Sie sind spontan eingesprungen, da die eigentlichen Helfer ausgefallen waren.
Wir finden das ja gut, was der oder die andere macht, sind neugierig und versuchen zu helfen, wenn es schwierig ist, das irgendwie aufs nächste Level zu bringen. Und wenn aber was klappt, wenn es Erfolgserlebnisse gibt, dann feiern wir das halt auch zusammen.
Co-Living, die neue WG aus Arbeiten und Freizeit von Laura Nadine Naue.
Was Sophia, Manuel, Natalie, Hauke und Theresa leben, ist neu in Deutschland und heißt Co-Living. Das bedeutet Leben und Arbeiten in einer Wohnung. Die Wohnung ist mitten im Schanzenviertel, einem Hamburger Szene-Stadtteil. Die fünf teilen sich auf 180 Quadratmetern Bad, Küche und Terrasse. Jeder hat ein eigenes Zimmer. Alle sind zwischen 28 und 32 Jahre alt, alle arbeiten. Allerdings ist nur Hauke fest angestellt. Die anderen vier sind selbstständig. Als Videoproduzent, YouTube-Moderatorin und Cutterin, Trainerin für Medienkompetenz und Gründerin eines Apfelsaft-Startups. Für Co-Living gibt es keine feste Definition. Darum erklären Manuel, Natalie und Theresa, was sie darunter verstehen.
Es ist eine Maßnahme zur Förderung von Selbstständigkeit und eine recht effektive.
Also das steckt einen an. Man will selber weiterkommen. Man fängt auch an, mehr an sich zu glauben, auch mal stärkere Risiken vielleicht einzugehen, weil man einfach ein Umfeld hat von Menschen, die ähnlich ticken wie man selber.
Von den wirklich schlimmen Momenten und in den Phasen, in denen man zweifelt, davon erzählt natürlich niemand. Und das ist toll, dass auch solche Momente hier geteilt werden können, weil dadurch, dass wir uns so lange begleiten und ein Stück weit aufeinander aufpassen und einfach die Entwicklung auch mitgehen, können wir auch uns in diesen Phasen dann irgendwie auffangen und bereichern, weil es ist halt nicht immer alles Sonnenschein.
Im Frühjahr 2015 gaben Theresa Grotendorst und Manuel Dingemann den Anstoß zu dem Projekt. Theresa hatte zuvor von einem Co-Living-Haus im Silicon Valley gehört. Zu dem Zeitpunkt wohnte sie noch mit Manuel in einer anderen Fünfer-WG. Als die beiden aufgrund einer Kernsanierung ausziehen mussten, beschlossen sie, die Lebensform zu testen. Eine große Arbeits-WG, ausschließlich mit Gründern und Selbstständigen.
Also wir hatten auch eine größere Vision, also nicht nur unbedingt eine kleine WG mit 5 Leuten, sondern wirklich tatsächlich eine Wohnung oder ein Haus mit circa 10 bis 12 oder 15 Leuten, die da Platz finden, mit einem Arbeits- und Workshop-Raum, vielleicht mit einem Gästezimmer für internationale Besucher aus der Start-up-Szene oder aus dem kreativen Bereich. Vielleicht auch mit einem dahinterliegenden Konzept, wie man diese Leute begleiten kann und regelmäßigen Austauschformaten und Workshops etc. Also es war eine größere Idee.
Für diese Idee suchten die beiden nach einem Haus oder einer großen Wohnung. Ein langwieriger Prozess in einem teuren Ort wie Hamburg, vor allem für Selbstständige. Sie sprachen mit Vermietern, Architekten, fragten nach Hilfe von der Stadt. Fast 4 Monate versuchten sie, einen passenden Ort zu finden. Letztlich konnten sie ihre ursprüngliche Vision vom Co-Living nur in der kleinen Variante umsetzen. Einen Arbeits- und Workshop-Raum gibt es nicht. Stattdessen hat jeder in seinem eigenen Zimmer einen Schreibtisch. Andere Arbeitsorte sind ein Tisch in der Diele oder die Sofaecke im Flur. Beliebt ist auch der kleine Küchentisch, sagt Manuel.
Es kommt mal jemand vorbei, einen Tee zu trinken, Kaffee zu trinken. Man hat so ein bisschen Interaktion mit den anderen, aber da die anderen jetzt selbst ja auch arbeiten, wird das kein stundenlanges Gespräch. Oder wenn das Wetter gut ist, halt draußen auf die Terrasse oder den Balkon.
In der Sofaecke der Wohnung sitzt Natalie Richter. Sie balanciert einen Laptop auf ihrem Schoß, die Beine hat sie auf einen Couchtisch gelegt. Natalie wohnt seit Beginn in der WG.
Eigentlich war das Zufall, dass ich hier in der WG gelandet bin. Ich kannte Manuel und Theresa, die ja quasi die Uridee zu der WG hatten. Ganz lose von Workshops, Startup-Veranstaltungen und so weiter. Und eben auf einer solchen Veranstaltung habe ich damals Manuel wieder getroffen. Wir haben uns unterhalten, wie geht's, was machst du? Und dann fiel eben der Name, hey, wir wollen eine Startup-WG gründen.
Bis dahin hatte Nathalie alleine gewohnt und sich während der Gründung ihres Apfelsaftunternehmens einsam gefühlt. Sofort sagte sie zu. Seitdem hat sie viele Herausforderungen erlebt, bei denen ihr die Mitbewohner geholfen haben. Der Film, den Manuel und Sophia für sie produziert haben, ist nur ein Beispiel.
Ein wichtiger Punkt war auf jeden Fall, wo meine Mitgründerin sich entschieden hat, aufzuhören, weil das ganze Startup-Leben ihr ein bisschen zu sehr zugesetzt hat. Und ich dann vor der Entscheidung stand, mache ich jetzt alleine weiter oder nicht? Und wirklich so eine grundlegende Entscheidung zu treffen. Und da haben eben meine Mitbewohner ganz eng dann bei mir gestanden und sich mit mir ausgetauscht. Nicht per se, du musst weitermachen, sondern mit mir genau erörtert, was ist das für, was ist das wieder? Zu gucken, was ist für mich als Mensch das Beste. Und weil sie mich so gut kennen, können sie halt auch sagen, was das Beste ist oder zu was ich selber vielleicht auch fähig bin, wo ich mehr an mich glauben sollte. Und das hat mir total weitergeholfen, am Ende die Kraft zu finden, weiterzumachen. Wenn ich die WG nicht gehabt hätte, dann würde mein Startup heute nicht mehr existieren.
Nathalie ist die Powerfrau in der WG. Heute hat sie noch einmal bei der Agentur gearbeitet, bei der sie früher angestellt war. Sie ist nach München geflogen, hin und zurück, an einem Tag. Als sie zurückkam, hatte Sophia ihr schon ein Bad eingelassen. Es ist 9 Uhr abends, aber Feierabend hat Nathalie noch nicht. Nach der kurzen Pause ist das Startup dran. Mit weißen Kuschelsocken, eingewickelt in einem Bademantel und auf dem Kopf ein Handtuch, tippt sie neue Apfelsaftbestellungen in eine Excel-Tabelle.
Diese neue Form von Arbeit, die verbreitet sich immer mehr und ist letztendlich die Basis dafür, dass das dann auch seinen Ausdruck findet in solchen neuen Arbeitsformen wie Coworking Spaces oder eben Lebensformen wie Co-Living Spaces.
Sagt der Trend- und Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky.
Die Grundbasis, dass so etwas entsteht, liegt darin, dass Menschen die Arbeit nicht mehr betrachten als irgendwie 8-Stunden-Geschichte, die ich irgendwie ableisten muss, als notwendiges Übel sozusagen zum Geld verdienen für das Schöne, nämlich für die Freizeit, die ich dann wo ganz anders verbringe. Sondern Menschen, junge Menschen, die Arbeit als bestimmenden Teil ihres Lebens betrachten und sich identifizieren über ihre Arbeit und dann sagen, naja, jetzt, also das, was mich begeistert, das, wofür ich brenne, das will ich eben nicht nur 8 Stunden machen und dann irgendwie die Tür zuschließen, sondern das mache ich den ganzen Tag. Und wenn mich das irgendwie nachts beschäftigt oder am Wochenende beschäftigt, ja, dann setze ich mich hin, klappe meinen Rechner auf und mache weiter.
Der Forscher kennt Co-Living bereits seit einigen Jahren, allerdings aus dem Ausland. In Deutschland sei die Lebensform ein neuer Trend. Dass Menschen ihre Passion leben und das auch 24 Stunden am Tag, sei immer wieder vorgekommen. Neu sei allerdings, dass nicht nur Einzelne so leben würden, sondern viele. Jansky sagt, die Lebensform sei die Weiterführung von Gemeinschaftsbüros, den Coworking Spaces.
Wenn der Trend anhalten sollte und in den nächsten Jahren etablieren sich viele solcher Co-Living Spaces, dann ist es natürlich auch wahrscheinlich, dass junge Menschen, die von der Schule kommen oder vom Gymnasium kommen, das Leben in einem Co-Living Space als attraktiv und als ersten Schritt in ihrer Karriere betrachten. Und die werden sozusagen auf diese Weise dann wieder in diese Arbeitskultur, in diese Arbeitswelt hineingezogen. Also das treibt sich sozusagen gegenseitig in die Höhe.
In New York werben Anbieter wie Pure House oder Loft um Mieter. The Collective bietet in London einen Komplex mit über 500 Zimmern an. Auch ein deutsches Unternehmen, die Medici Living Group, hat im Frühjahr ein Co-Living-Haus in Berlin eröffnet. Das Haus ist anders aufgebaut als das private Projekt der Hamburger. In dem Gebäude sind 9 WGs mit je 5 Zimmern untergebracht. Geteilt werden 2 Bäder und eine Küche. Alle Bewohner können außerdem den Wäscheraum nutzen, die Leseecke, einen Kino und einen Essbereich. Der Community Manager wählt die Bewohner aus und organisiert regelmäßige Treffen zu Yoga oder After-Work-Drinks. In der Miete enthalten ist die Reinigung für die Gemeinschaftsräume.
Das Thema Putzfrau haben wir sehr diskutiert hier bei uns. Ich bin dagegen gewesen, eine Putzfrau zu holen, weil ich glaube, dass es für die Gemeinschaft auch irgendwie ganz gut ist. Wenn eine Putzfrau kommt, dann wird das null gewertschätzt, sieht am Tag danach wieder aus wie vorher und wird halt so, ja, so hingenommen, dass es doch mal irgendwie sauber gemacht wird. aber dass da Arbeit drin steckt, Einsatz von anderen, das vergisst man dann und ja, ist vielleicht oldschool, aber ich bin gegen Putzfrau.
Natalie ist Verantwortung und eine Gemeinschaft in der WG wichtig. Darum hält sie wenig von den kommerziellen Co-Living-Angeboten. Zu unpersönlich, zu wenig intim. Außerdem könne sie als Gründerin in der Anfangsphase keine hohe Miete bezahlen. Ihre 10 Quadratmeter in der WG kosten 353 Euro. In Berlin bezahlen die Mieter zwischen 539 und 589 Euro.
Nathalie Richter, Leaf Apfelsäfte. Hallo, hi.
In grauer Kurzarmbluse und schwarzer Hose sitzt Nathalie an einem Tisch in einer Fabrikhalle. Sie bereitet sich auf einen Kundentermin vor. Ihre dunklen Haare trägt sie wie fast immer offen. Auf einer Tafel kleben Zettel mit Terminhinweisen für die Woche. Bienenspende abführen, Buchhaltung vorbereiten, Zapfstation abholen. Obwohl sie den Austausch in der WG schätzt, ist Natalie im Frühjahr mit ihrem Büro ausgezogen. Mit dem Erfolg ihres Start-ups kam für sie eine Grenze von Co-Living. Sobald sie 2 Angestellte hatte, wurde es mit ihrem Büro in der WG schwierig.
Also das war so, dass morgens um 9 es geklingelt hat an der Tür und ich wahrscheinlich noch meinen letzten Müsli-Löffel gerade in den Mund geschoben habe und dann standen da meine 2 Leute. 2 Praktikanten hatte ich damals und dann sind wir gemeinsam in unser Büro getrabt und dann ging der Arbeitsalltag los und dann arbeitet man, irgendwann ist Abend und dann gehen die Mitarbeiter hoffentlich. Was passiert aber, wenn man krank ist zum Beispiel? Das hatte ich auch mal den Fall, dass ich quasi mit Fieber im Zimmer nebenan lag, während links von mir 2 Leute weitergearbeitet haben. Und das war auch so ein Moment, wo ich verstanden habe, so geht es halt nicht, weil ich gar nicht mehr selber kontrollieren konnte, wann ich eigentlich im Arbeitsmodus sein möchte und wann nicht, weil es einfach ein komplett fließender Übergang war, den ich nicht selber bestimmen konnte, sondern der sich dadurch definiert hat, wenn morgens die Klingel anging und dann waren sie da.
In der Nähe des Großmarkts hat sie eine Bürofläche gemietet. Von Montag bis Donnerstag ist sie nun hier mit einer Mitarbeiterin und einem Praktikanten. Da ihr Unternehmen auf eine 4-Tage-Woche ausgerichtet ist, freitags also keine Mitarbeiter ins Büro kommen, arbeitet sie den Rest der Woche in der WG.
Okay, also Talasana, Füße zusammen.
Morgens legt Manuel Yogamatten vor das Sofa in der Sitzecke. Die Mitbewohner treffen sich regelmäßig zur Morgenroutine. Oft ist Manuel derjenige, der dazu einlädt. Für die gemeinsamen Pläne und Aufgaben nutzt die WG Slack, eine App, die sonst Unternehmen anwenden. Die Mitbewohner sprechen über die App ab, wann sie die Terrasse neu bepflanzen, wer Toilettenpapier holt und wann und wo meditiert wird. Die 5 verbindet Freundschaft. Ihre Arbeitsgemeinschaft ist mehr als eine Zweck-WG. Zu Diskussionen kommt es meist nur über den Putzdienst. Während Theresa noch schläft, sind Natalie und Hauke bereits im Büro. Hauke Fröhlich ist derjenige, der als einziger festangestellt arbeitet.
So ein bisschen entspannt ist bei mir das im Job auch, dass ich oft Homeoffice machen kann. Ich bin mal so ein bisschen außen vor, wenn es um Projekte geht, wer kann irgendwie wir unterstützen. Andererseits habe ich tatsächlich nicht die Ressourcen und die Zeit einfach dazu, mich da auch noch richtig rein zu fuchsen.
Haukes Zimmernachbarin Sophia hingegen ist in die Projekte eingebunden. Sie ist vor einigen Wochen für Lara eingezogen, die nun bei ihrem Freund wohnt. Sophia trägt in der WG oft Kapuzenpulli und kurze Hose. Ihre braunen Haare fallen in großen Locken. Auf ihrem Schreibtisch 3 Gefäße mit Pinseln und Stiften, ein Laptop. Zum Arbeiten braucht sie nur den Rechner. Sophia ist unter anderem Cutterin, schneidet Filme. Ihre Festanstellung hat sie gekündigt. Nun beginnt sie eigene Projekte. Von ihren Mitbewohnern habe sie dafür Hilfe bekommen.
Also auch ein Spielraum, so eine Plattform quasi, um sich selbst auszuprobieren. Mit Leuten, die ehrlich genug sind, dass sie einem auch irgendwie die eigenen Grenzen aufzeigen können, wenn es so wäre. Aber auch die Stärken, dadurch, dass man sich auch persönlich sehr gut kennt, so wie es ja bei meiner Vorbewohnerin quasi auch hier war. Und dass man auch weiß, Scheitern ist eben nicht schlimm, weil jeder scheitert. Wichtig ist danach halt wieder aufzustehen, wieder irgendwas zu probieren. Und man weiß, hier sind 4 Personen, die es kennen, die wissen, wie es ist und einem halt den Rücken stärken, wenn man mal auf die Schnauze fällt.
Ein Teil ihrer Familie sieht die neue Selbstständigkeit jedoch mit Sorgen.
Ah, meine Mutti, da ist dann immer dieses Thema mit, oh, Kind, was ist denn mit der Rente? Ne, kennt jeder. Also sehr, sehr gemischt bei mir in der Familie. Die einen haben richtig Angst und verstehen es halt überhaupt nicht. Und die anderen sagen, ja, mach mal und schau, hast ja noch Zeit. Ich glaube, es ist anstrengend, wenn man nur so Leute hat, die Druck auf einen machen.
In der Küche schäumt Sophia Milch für ihren Kaffee. Manuel hat sich in die Diele gesetzt, vor ihm ein Zettel. Er rechnet aus, was er für die WG gekauft hat.
16,58 Euro.
Manuel ist der ruhende Pol in der WG. Er ist derjenige, der zu gemeinsamen Abenden und zum Meditieren einlädt. Mit seiner Firma produziert er ausschließlich Videos für nachhaltige Unternehmen. Außerdem arbeitet er an einem Dokumentarfilm. Nachdem er mit Sophia 2 Filme für Natalie hergestellt hat, plant er mit seiner neuen Mitbewohnerin ein gemeinsames Angebot für einen Kunden.
2 Minuten pro Film.
Mhm.
3 bis 5 Filme im Sommer, Herbst 2017. Das sind, ja.
Oh, das ist ja schon dieses Jahr dann.
Mhm.
Krass.
Es ist der erste Beispielfilm. Der ist sehr ästhetisch, fängt hier sehr ruhig an. Cinematografisch, man sieht auch hier CinemaScope-Format haben sie gewählt.
Mhm.
Viele schöne, also Makro- und Atmo-Bilder.
Das war generell schön aufgenommen.
Nach wie vor würden die 5 ihr Projekt gerne größer leben, mehr Austausch haben. Noch fehle dafür aber die Akzeptanz im Hamburger Mietmarkt, sagen sie, nach ihrer Erfahrung während der Wohnungssuche. Mittlerweile gibt es in Hamburg mehr Gründer als in Berlin. Doch Zukunfts- und Trendforscher Sven Gabor Jansky sagt,
in der Gesellschaft an sich gibt es in Deutschland nach wie vor viel, viel größere Vorbehalte gegenüber Startups und Gründern und so. In Silicon Valley hat sich eine Startup-Kultur entwickelt. Damit wurde viel Geld verdient. Das ist völlig akzeptiert. Diese ganze Region lebt davon. In Deutschland entwickelt sich sowas erst sehr, sehr langsam. Ja, letztendlich ist es eine Frage der Zeit. Es geht in Deutschland durchaus langsamer, das muss man sagen.
Der Hamburger Senat hat eine Investitions- und Förderbank für Gründer ins Leben gerufen. Auch hat er das Beta-Haus bereits unterstützt. McKinsey hat allerdings im Herbst 2013 eine Studie veröffentlicht, in der 5 Faktoren für eine Start-up-Stadt beschrieben werden. Darunter geringe Standortkosten, also günstige Büro- und Wohnräume. Günstige Mieten, das trifft auf Hamburg nicht zu. Darum hatten Theresa, Manuel und Natalie während ihrer Wohnungssuche die Stadt um Unterstützung gebeten.
Das Traurige war, dass von Seiten der Stadt, Seiten der Vermieter halt...
Also sie hatten eigentlich haben sie überhaupt nicht verstanden.
Ja, genau.
Warum sollte man sowas machen? Überhaupt nicht greifbar, kein Mehrwert.
Ja.
Gefährlich, wie sollen sie eher so Angst davor
haben? Der Mehrwert erschließt sich eigentlich nur den Leuten, die selber in dieser Situation sind. Die können nachvollziehen, warum es Sinn macht und wo auch vielleicht der Unterschied zu einer normalen WG liegt.
Wir hatten damals eben einfach von der Stadt gesagt bekommen, wie ihr wollt eine Förderung. Wir wollt, dass wir eure private Miete bezahlen. Ist das euer Ernst? Also da hat man ganz schnell gemerkt, dass da eben die Denke sehr einfach nur in Geldscheinen noch ist und gar nicht, was darüber hinaus entstehen kann. Ich fände es super, wenn die Stadt sagt, wir supporten einen Wohnkomplex und schaffen so ein Klima oder ein Lernprogramm, das man vielleicht auch durchlaufen kann innerhalb von 2-3 Jahren, wo man da drin wohnen kann, wo sich eben junge Menschen, junge Gründer austauschen können und Freundschaften knüpfen können und wachsen können gemeinsam. Und das fände ich für eine Stadt wie Hamburg total wertvoll.
Es ist Sonntag, kurz nach 11. Vor der Sofaecke machen Natalie und Manuel Sportübungen. Theresa ist nicht da, sie gibt einen Workshop für Jugendliche. Hauke und Sophia sind noch nicht aufgestanden. Für Natalie sind Sport oder Wandern Auszeitmomente. Ansonsten macht ihr Beruf einen großen Teil ihres Lebens aus.
Ja, selbst und ständig, da ist halt schon was dran. Das ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite machst du halt das, was dich glücklich macht. Das heißt, du gibst dem viel Raum und machst das sehr gerne. Auf der anderen Seite, natürlich würde ich mir mal Tage wünschen, wo ich gar nicht drüber nachdenke, aber die gibt es tatsächlich sehr selten. Manche würden sagen, ich bin Workaholic, bin ich vielleicht auch. Aber wenn ich andere Gründer immer wieder mal höre und sehe, glaube ich, die arbeiten noch viel mehr. Also
die Arbeit frisst uns auf, raus aus dem Hamsterrad. Work-Life-Balance. Arbeit und Freizeit sollten voneinander getrennt sein. So ist zumindest der allgemeine Grundsatz. Im deutschen Idealbild bedeutet Freizeit Lesen, Konzerte, Spaziergänge. Und die Gedanken an die Arbeit sind dabei im besten Fall weit weg. Die fünf Hamburger sehen das mit der Work-Life-Balance anders. Sie kennen die Kritik, ihr habt ja nie Feierabend. Insbesondere von Angestellten.
Ich frage mich, warum zur Hölle soll ich Freizeit und Arbeit kategorisch trennen? Wenn du das tust, was dir am Herzen liegt und worin du komplett aufgehst, weil es so viel Spaß macht und du total viel über dich selber lernst und total wächst jeden Tag mit jeder Aufgabe, warum soll ich da um 17 Uhr den Stift fallen lassen und damit aufhören?
Das sind alles im Prinzip ja 24/7 Projekte, an denen wir arbeiten. Und das tun wir aber auch gerne, weil das alles unsere Herzensprojekte sind und wir sind alle mit Passion, haben uns diesen Weg ausgesucht. Deswegen ist es auch so schwer, Arbeit und Privatleben zu trennen, aber gleichzeitig ist es auch überhaupt nicht schwer, weil ich tue ja ausschließlich das, worauf ich Bock habe.
Die Mitbewohner der WG haben ein anderes Verständnis von flexiblen Arbeitszeiten, denn die können auch mal über Nacht gehen oder erst am Mittag beginnen. Erholungszeiten sind aber auch in der Co-Living-WG wichtig. Wenn doch mal jemand zu viel arbeitet, dann fragen die anderen nach. Musst du das alles machen oder kannst du die Priorität anders setzen? Kann ich dir was abnehmen? Oder auch einfach nur, kann ich dir einen Tee machen?
Wir alle nehmen uns bewusst Zeit dafür, in denen wir uns nicht mit Arbeit beschäftigen. Es gibt natürlich Zeiten, die man als Feierabend deklarieren könnte. Und
das kann auch schon mal mittags sein.
Ja, genau. Und das kann auch einfach mal sein, dass man bis 12 Uhr schläft, weil man halt die Nacht durchgearbeitet hat. Dann ist der Feierabend halt ein Feiermorgen. Und genau.
Wenn jemand in so einer WG leben möchte, dann muss es auch zu der Lebensphase passen. Auszüge hat es bereits gegeben. Bevor Sophia in die WG kam, wohnte Lara in dem Zimmer. Nach 2 Jahren hat sie entschieden, dass sie bei ihrem Freund einziehen möchte. Den Kontakt zu ihrer alten WG hält sie aber aufrecht.
Deswegen ist es auch absolut okay, dass bestimmte Personen gehen und neue dazukommen. Lara war ein schönes Beispiel, die ist als Angestellte in unsere WG gezogen, hat sich dann aber angesteckt durch die Euphorie, dann irgendwann selbstständig gemacht und sehr erfolgreich sogar. Und wir haben sie auf diesem Weg begleitet und jetzt ist sie mit ihrem Freund zusammengezogen und das ist auch absolut fein und okay, aber es war schön, sie auf diesem Weg zu begleiten. Deswegen, ich glaube, es gibt unterschiedliche Lebensphasen und ich glaube nicht, dass in 5 Jahren wir genau in dieser Konstellation zusammenwohnen werden. Aber ich bin mir sicher, dass es diese WG noch geben wird. Wer genau dann hier immer noch wohnen wird und wer neu dazugekommen ist, das weiß ich nicht.
NDR Info Forum am Sonntag. Co-Living, die neue WG aus Arbeiten und Freizeit. Von Laura Nadine Naue. Es sprach Sandra Koop. Technik Sabine Suhr. Regie Anja Brandt. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.